habe mir sagen lassen, dass es den Himmel gibt. Dass es also nach diesem Leben eine unendlich lange Zeit gibt und in dieser Zeit viele, viele Möglichkeiten, so stelle ich mir das jedenfalls vor, die Menschen kennenzulernen, die in diesem Leben Jesus kannten. So, sollte sich das nach meinem Ableben als Wahrheit herausstellen, und ich glaube daran, dann würde ich wirklich gerne ein paar Menschen mal persönlich begegnen. Und Dietrich Bonhoeffer, um den es heute geht, wird einer dieser Menschen sein. Ich nehme mal an, dass er nicht auf mich zukommen wird. Deswegen werde ich mich zu ihm durchfragen müssen. Ganz im Ernst, von den Menschen, denen ich gerne einmal begegnen würde, die mich tief beeindrucken, ist er einer oder vielleicht sogar der eine, der mich am meisten beeindruckt. Und wenn das nun klappen würde, dass wir uns da oben treffen, dann wird er vermutlich jünger sein als ich. Jedenfalls dann, wenn ich mich noch ein paar Jährchen halte. Er ist mit 39 schon gestorben. Und vieles, was in unserem Leben Glück bedeutet, was wir als Glück erleben, hat er nie erlebt. Er ist zum Beispiel nicht dazu gekommen zu heiraten, obwohl er verliebt war in eine 17 Jahre jüngere Frau. Er ist nie Vater geworden. Und seine Zeit, in der er leben musste, war überschattet von zwei Weltkriegen. Und die größten seiner Träume sind zu seinen Lebzeiten niemals real geworden. Und wenn man das sich anschaut, was er geschrieben hat, was über ihn geschrieben wurde, dann gewinnt man ein gewisses Bild von diesem Mann, von seinem Charakter, von seiner Persönlichkeit. Aber ich frage mich, ob das wohl auch das Bild ist, was ich von ihm haben würde, wenn ich vor ihm stehe. Ob mein Bild wohl mit dem Original übereinstimmt. So, und jetzt soll ich über diesen Mann, der so ein ganz anderes Leben gelebt hat als ich, dessen Leben mich tief beeindruckt, von dem ich aber nur lesen kann heute, soll ich über diesen Mann predigen. Ich habe mich entschieden, ich werde es nicht tun. Ich werde nicht über ihn predigen. Mit dem, was ich sagen würde, so ist mein Eindruck jedenfalls, würde ich diesem Menschen und seinem Leben bei weitem nicht gerecht werden können. Ich glaube auch nicht, dass ich wirklich in der Tiefe verstanden habe, was Dietrich Bonhoeffer verstanden hat von Gott, vom Leben, vom Leiden. So, und wenn ich es verstanden hätte, dann würde so ein Gottesdienst nicht reichen, um das hier rüberzubringen. Und wir haben ja immer diese kleinen Handouts. Die Mareike macht das immer und sie hat mich am Mittwoch gebeten, bis Mittwochabend 24 Uhr ihr bitte diese Punkte zu geben, damit sie das drucken kann. Und ich konnte sie ja nicht geben. Ich wusste nicht, wie ich das anfangen soll. Dieses Leben, was ich gerade mal so ein bisschen überblicke, in 3, 4, 5 Punkte, so 1, 2, 3, ABC, irgendwie aufzugliedern und da reinzupacken. Deswegen habe ich euch einfach ein paar Zitate von Bonhoeffer auf dieses Handout gegeben. Vielleicht hilft es euch später mal, euch daran zu erinnern, wer Bonhoeffer war, was er dachte. Ich werde also nicht über ihn predigen. Irgendwie empfände ich das als abartig. Was ich aber tun werde, ich werde euch ganz kurz in ein paar Strichen, also ganz kurz wird das gar nicht sein, aber nur abrissartig über sein Leben informieren. Seinen Lebenslauf beschreiben und ein paar Filmszenen aus dem Film Die letzte Stufe, über ihn wurde ein Film gedreht, wird mir dabei helfen. Und im zweiten Teil schauen wir uns dann ein Gedicht von ihm an. Ein Gedicht, das er am Ende seines Lebens geschrieben hat, eigentlich nicht so ein richtiges Gedicht, wie wir uns ein Gedicht vorstellen, das reimt sich auch gar nicht. Aber es hat vier Strophen. Und vor allem fasst es, glaube ich, zusammen, was Bonhoeffer gelebt und geglaubt hat, dieses Gedicht. Wir werden es lesen, ich werde ein paar Gedanken dazu sagen, eigentlich mehr Fragen als Gedanken. Und ich werde nicht darüber predigen. Wenn es gut geht, wird dieses Gedicht und die Fragen, die mir gekommen sind, euch dazu anstoßen, selber ins Nachdenken zu kommen. Okay, also zu Anfang über Bonhoeffers Leben, über seinen Lebenslauf. 1906 ist er geboren worden, wäre also 100 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Und er wurde geboren in eine richtig großbürgerliche Familie. Diese Familie hatte immer ein paar Bedienstete im Haus. Und seine Eltern gaben ihm genetisch gesehen einen ziemlichen Vorsprung mit ins Leben. Also IQ-mäßig gehört Bonhoeffer und diese Familie irgendwie in die oberste Liga, hatte man den Eindruck. Der Vater war ein führender Psychiater und Neurologe. Die Mutter war Lehrerin, das ist mal noch nicht so was Besonderes, aber sie kam auch aus einer Familie mit Künstlern, Theologen, lauter so Denkern. Naja, Künstler können ja auch manchmal anders sein, ne? Aber man hat den Eindruck, eine wirklich eine Familie irgendwie mit Stil, auch intelligente Menschen. Bonhoeffer war ein intelligenter Mann, das merkt man, wenn man das liest, was er geschrieben hat. Ein glasklarer Denker. Mit 21 hat er einen Doktor gemacht, mit 24 hat er habilitiert. Doktor der Theologie übrigens. So, aber was mich an diesem Mann vor allem beeindruckt, er war ein Denker, aber was er mit seinem Kopf erkannte, das hat er gelebt. Das hat er mit seinem Herzen gelebt. Das hat er mit seiner ganzen Existenz umgesetzt. Nicht nur ein Denker, sondern ein Täter, obwohl das Wort so ein bisschen sich negativ anhört. Also jemand, der mit aller Konsequenz lebt, was er verstanden hat. Ein unglaublich mutiger Mann. Als er 27 Jahre alt war, ergriffen 1933 die Nazis die Macht in Deutschland. Und schon wenige Tage später hält er einen Radiovortrag. Und er spricht darüber, wie gefährlich es ist, wenn Menschen einem menschlichen Führer bedingungslos nachfolgen. Der Radiovortrag wurde abgebrochen mittendrin. Und als die Kirche dann irgendwann, das ging nicht lange nach 33, dem Staat gleichgeschaltet werden sollte und als viele Kirchen und Pfarrer jubelnd oder zähneknirschend eingewilligt haben, das haben sie mit sich machen lassen, und als die Juden immer mehr unter Druck gerieten, da war Bonhoeffer einer derer, die ganz offen davon gesprochen haben, dass die Kirche auf der Seite der Unterdrückten stehen muss. Und mehr noch, und jetzt zitiere ich ihn, dass die Kirche nicht nur die Opfer unter dem Rat, die unter das Rat gekommen sind, zu verbinden hat, sondern dass die Kirche eventuell sogar selbst dem Rat in die Speichen zu fallen hat. Und das hat er später versucht. Was er erkannt hat, hat er gelebt. Und mit anderen Gleichgesinnten hat das sein Leben geprägt später. Sein Leben war dann nicht mehr besonders lange. Dem Rat tatsächlich in die Speichen zu fallen, dem Rat des Nationalsozialismus. Bevor der Krieg so richtig losging, 1939, knüpfte Bonhoeffer dann internationale Kontakte. Als Theologe war er viel unterwegs in der Welt. Er war damals schon ein anerkannter Mann. Und er hoffte durch diese internationalen Kontakte, die weltweite Kirche irgendwie dazu zu bewegen, öffentlich Stellung zu nehmen und die Kriegsvorbereitungen aufzuhalten. Ohne Erfolg. So, 1939 dann, bin ich noch da? Ja. 1939 dann reist er zum zweiten Mal in die USA und man macht ihm das Angebot, zu bleiben. Er weiß, und dort weiß man, dass es mittlerweile für ihn gefährlich ist in Deutschland. Und er ist in Amerika und er könnte dort bleiben. Und jetzt sehen wir den ersten Clip. Das dauert übrigens vielleicht einen ganz kleinen Moment, bis es da ist.
Also zuerst Boston, dann Washington und dann Chicago. Oder möchtest du lieber erst in sonnige Kalifornien? Was bedrückt dich, Dietrich?
Ich muss wieder nach Hause.
Zu den Nazis. Bist du dir sicher?
Ja.
Sie werden dich ins Gefängnis stecken, das weißt du auch.
Kann sein. Frank, wenn ich hier bleibe, dann verrate ich alles, woran ich glaube.
Niemand kann das von dir wollen.
Im O-Ton hat er gesagt, ich habe kein Recht an der Wiederherstellung des christlichen Lebens in Deutschland nach dem Krieg mitzuwirken. Bin ich das? Ich habe kein Recht, an der Wiederherstellung des christlichen Lebens in Deutschland nach dem Krieg mitzuwirken, wenn ich nicht die Prüfungen dieser Zeit mit meinem Volk teile. Und ein anderes, was er gesagt hat, wer glaubt, der flieht nicht. Bonhoeffer kommt also zurück. Ein Jahr später, etwa im Jahr 1940, bekommt er über seinen Schwager Hans von Donani Kontakt zu einer Verschwörergruppe. Eine Verschwörung ranghoher Offiziere. Canaris ist sein Name, den man heute manchmal noch kennt. General Hans Oster. Leute, die ganz oben sitzen und die einen Anschlag auf Hitler planen. Und Bonhoeffer kommt in Kontakt mit ihnen und er bekommt nun die Chance, es tatsächlich zu tun, dem Rat in die Speichen zu fallen. Der nächste Clip.
Hast du schon überlegt, was du tust, wenn du deinen Einberufungsbefehl bekommst?
Ja, überlegt schon, aber ich weiß nicht, was ich tun soll.
Wir können dir eine Bescheinigung besorgen, die dich vom Militärdienst freistellt.
Eine was? Eine Bescheinigung?
Damit gehst du als unabkömmlich.
Was heißt das, unabkömmlich?
Der Widerstand braucht einen Kurier. Jemand mit internationalen Kontakten, der viel unterwegs ist. Jemand, der die Gegenseite über uns informiert und die Bedingungen für einen Frieden sondiert. Offiziell bist du Theologe, aber inoffiziell...
Spion.
Ja, eine Zumutung für einen Mann Gottes.
Ich bitte dich, Hans, Moment mal. Du meinst, ich soll Spion werden?
Ja.
Ich bin Pfarrer und kein Politiker.
Aber genau deswegen werde ich die Gegenseite anhören. Man vertraut dir. Respektiert dich.
Das ist Hochverrat.
Verrat oder nicht, wir müssen Hitler loswerden.
Was bedeutet loswerden?
Ja, genau das.
Aber Hans, die Deutschen wollen Hitler. Wir stehen doch hinter
Dietrich.
Das Volk verehrt ihn. Besonders jetzt nach seinem militärischen
Erfolg. Aber Hitler missbraucht seine Macht. Dietrich, wir sind alle Szenarien durchgegangen. Das Gesetz benötigt ihn verhaften, ein Verfahren. Du weißt genauso gut wie ich, es gibt kein Gesetz mehr. Er hat es zerschlagen.
Aber Mord, Hans. Mord. Das ist es doch, was du meinst, oder?
Er ist der Mörder, Dietrich. Und er wird weiterhin morden.
Bonhoeffer hat lange mit sich gehadert, aber er sagt schließlich zu. Und offiziell ist er also jetzt als Spion im Ausland unterwegs, arbeitet für die Abwehr. In Wirklichkeit nutzt er aber dabei seine internationalen Kontakte, die er schon hat als Theologe, um den Alliierten Pläne über diese Attentate zuzuspielen, um dafür zu sorgen, dass man im Ausland weiß, dort gibt es eine Widerstandsbewegung, der wir vertrauen können, und um vielleicht nach einem geglückten Attentat schnell mit internationaler Hilfe, vor allem mit Hilfe der Briten, eine tragfähige Regierung aufbauen zu können. Das war sein Job. Bonhoeffer wurde also zum Mitwisser und zum Mittäter eines Mordversuchs. Trotz seines Glaubens oder, wenn man seine Schriften liest, fast eher wegen seines christlichen Glaubens entscheidet er sich dafür. 1943 werden dann zwei Attentate aus dem Kreis der Verschwörergruppe durchgeführt, oder man versucht sie durchzuführen. Sie misslingen. Aber man kann niemandem eine direkte Mitwirkung nachweisen. Trotzdem gerät diese Gruppe unter Druck. Bonhoeffer wird schließlich verhaftet und im Gefängnis Berlin-Tegel weggesperrt. Und jetzt seht ihr eine Verhörszene, die fiktiv ist natürlich, aber die ein bisschen widerspiegelt, in welchem Gewissenskonflikt Bonhoeffer war.
Herr Pastor, bitte, was soll denn diese Albernheit? Ich bin zwar nicht in einer so kultivierten Familie wie Sie aufgewachsen, aber dumm bin ich nicht. Was glauben Sie wohl, warum Sie hier sind?
Ich habe wirklich nicht die leiseste Ahnung.
Dann helfe ich Ihnen etwas nach. Sie sind hier, um die Wahrheit zu sagen, Herr Dr. Bonhoeffer. Das kann doch nicht so schwer sein für einen Mann Gottes.
Ich habe nichts zu verbergen.
Gut. Dann wollen wir anfangen. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu, schreibt Paulus an die Römer, Vers 13. Sie haben das zitiert in Ihrem Buch Nachfolge. Ist das korrekt?
Ja. Sind wir hier, um über Theologie zu reden?
Nein, sicher nicht. Sie hören nicht zu. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin nicht so kultiviert wie Sie. Ich bin weder intellektueller, noch bin ich religiös. Sie müssen meine theologische Ahnungslosigkeit schon entschuldigen. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie trotz allem, was Sie hier geschrieben haben, sich ganz bewusst dem Risiko aussetzen, verurteilt zu werden? Sie haben sich der neuen deutschen Ordnung widersetzt und Ihre Seminaristen aufgefordert, den Treueeid auf den Führer zu verweigern.
Ich habe mich nicht dem Staat widersetzt, sondern der Unterwerfung der Kirche unter den Staat. Falls Falls das ein Verbrechen ist, ist es ein altes.
Ich verstehe.
Wollen Sie noch etwas sagen? Nein.
Erscheint es Ihnen nicht eigenartig, Bonhoeffer, dass ich an der Wahrheit interessiert bin und dass Sie, ein Mann Gottes, ihr ausweichen und schweigen?
Bonhoeffer kommt nie mehr aus dem Gefängnis raus. Sein Verfahren wird aber lange Zeit aufgehalten von Leuten, die dazu die Möglichkeiten hatten. Man konnte den Verschwörern auch nicht wirklich was nachweisen. Erst als dann wieder ein Attentat passiert von Stauffenberg, ich bin gar nicht ganz sicher, inwieweit diese Personen dort auch involviert waren. Jedenfalls erst nach diesem Stauffenberg-Attentat kommen die Zusammenhänge immer mehr ans Licht durch einen dummen Aktenfund. Und so weiß Bonhoeffer irgendwann, hier komme ich nicht mehr raus. Wenige Tage vor Kriegsende jedenfalls wird Bonhoeffer schließlich im KZ Flossenbürg mit anderen Widerstandskämpfern zusammen auf persönlichen Befehl Hitlers umgebracht. Das war jetzt so ein ganz kurzer Abriss seines Lebens. Und das bringt noch gar nicht viel rüber von dem Lebenswerk dieses Mannes, von dem, was er geschrieben hat über Glaube, über Christentum, über Ethik. Ich würde sagen, das, was ihn umgetrieben hat, kann man mit dem Begriff zusammenfassen, dass Glaube gelebt werden muss. Dass Glaube gelebt werden muss. Und deswegen war für ihn Nachfolge etwas Wichtiges. Glaube ist nicht etwas, was wir hier religiös... Er hat gesagt, wir brauchen ein unreligiöses Christentum. Nicht etwas, was sich in unseren Gedanken abspielt, sondern etwas, was zur Tat wird. Sonst ist es wertlos. Für mich ist Bonhoeffer also ein Mann, der absolut mutig und entschlossen das, was er glaubte und erkannte, konsequent gelebt hat. Und selbst wenn er sich zu den Entscheidungen durchringen musste. Bonhoeffer war ein Christ, der sich dafür entschied, an einem Mord mitzuwirken. Weil er gesagt hat, das ist die Konsequenz aus meinem, was ich verstanden habe. Er sagte zum Beispiel, dass ein Christ in eine Situation kommen kann, in der er sich nur zwischen Schuld und Schuld entscheiden kann. Und es hilft nicht, sich dann einfach nicht zu entscheiden. Sondern er muss dann die Verantwortung in die Hand nehmen und das kleinere Übel wählen. Für ihn war das Mord an Hitler das kleinere Übel. Aber Schuld. Und er hätte niemals gesagt, ich bin unschuldig. Bonhoeffer war zum Beispiel ein Christ, der behauptete, dass man manchmal mit einer Lüge auf der Seite der Wahrheit stehen kann. Und dass manchmal die Wahrheit suchen, auf der Seite der Lüge sind. Das fand ich, machte dieser Dialog ganz gut deutlich. Bonhoeffer war ein Christ, der bereit war, mit seinem Leben oder sein Leben aufzugeben für andere oder für Christus. Für mich verkörpert er also Mut und Verantwortung, auch dann, wenn die Verantwortung Leid bedeutet. Und er verkörpert für mich Hoffnung, obwohl er in einer hoffnungslosen Lage war. Und sein ganzes Leben, all seine Entscheidungen, seine Existenz war getragen von seinem Glauben an Christus. Und weil das so ein Mann ist, deswegen höre ich ihm zu, was er zu sagen hat. Wenn ich sein Leben sehe, dann interessiert mich, was er gedacht hat. Dann will ich wissen, was er wusste vom Leben, vom Glauben und von der Hoffnung. Und deswegen schauen wir jetzt dieses Gedicht an. Es ist ein sehr krasses Gedicht. Ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht mal so sehr mögen. Und er hat es genannt Stationen auf dem Weg zur Freiheit. Geschrieben im Gefängnis nach dem gescheiterten Attentat von Stauffenberg. Also im Wissen, dass seine Situation immer aussichtsloser wurde. Schrieb er ein Gedicht, was er nannte Stationen auf dem Weg zur Freiheit. Und ich werde mich hier rübersetzen. Wir werden dieses Gedicht einfach lesen. Ich werde jedes Mal nach einer Strophe ein paar Gedanken von mir vorlesen, Fragen und dann einen Bibeltext, der mir passend dazu schien, wo Jesus zu Wort kommt oder Paulus oder Jakobus. Und mehr werde ich gar nicht tun. Das heißt, ihr müsst heute selber nachdenken. Und wahrscheinlich werdet ihr nicht mit Antworten nach Hause gehen, sondern vielleicht mit Fragen. Aber vielleicht mit Fragen, die euch nicht so einfach loslassen. Ich hoffe das. Schauen wir uns das Gedicht an. Stationen auf dem Weg zur Freiheit. Ein Gefangener, der ahnt, dass er auf den Tod zuläuft, schreibt dieses Gedicht. Und er schreibt es nicht einfach so, sondern Er denkt dabei, er meint dabei sein eigenes Leben, Station, dem Weg zur Freiheit.
Zucht. Siehst du aus, die Freiheit zu suchen, so lerne vor allem Zucht der Sinne und deiner Seele, dass die Begierden und deine Glieder dich nicht bald hierhin, bald dorthin führen. Keusch sei dein Geist und dein Leib, gänzlich dir selbst unterworfen und gehorsam, das Ziel zu suchen, das ihm gesetzt ist. Niemand erfährt das Geheimnis der Freiheit, es sei denn durch Zucht.
Zucht meint Selbstbeherrschung. Zucht ist Fokussierung auf ein Ziel. Verzicht auf Gutes, um das Beste zu erreichen, Freiheit. Jeder Mensch ist auf der Suche nach Freiheit. Gottes Ziel für jeden Menschen ist Freiheit. Ich bin geschaffen für Freiheit. Aber wie finde ich sie? Finde ich sie dadurch, dass ich meinen Gedanken freien Lauf lasse? Finde ich Freiheit, indem ich meinen Wünschen nachgebe, mich von ihnen hierhin und dorthin treiben lasse? Finde ich Freiheit, indem ich Gott und seine Gebote abschüttle? Ist Freiheit die Abwesenheit von äußeren Einengungen? Oder ist Freiheit etwas, das man suchen muss? Und ist Freiheit nur zu finden, indem ich vieles oder alles für sie aufgebe? Der Motor meines Lebens ist die Sehnsucht. Viele Sehnsüchte. Ich suche Freiheit in der Stillung dieser Sehnsüchte. Aber habe ich sie bisher darin gefunden? Vielleicht weisen meine Sehnsüchte über sich hinaus auf eine Freiheit, für die ich geschaffen bin, die aber nur der findet, der sich nicht mehr ablenken lässt von den Pseudo-Freiheiten dieses Lebens, sondern nur der, der sich selbst zu beherrschen vermag. Johannes 8, Vers 31 und 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Markus 8, Vers 34: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Tat. Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen. Nicht im Möglichen schweben, das wirklich tapfer ergreifen. Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus dem ängstlichen Zögern heraus, in den Sturm des Geschehens, nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen. Und die Freiheit wird dir deinen Geist jauchzend empfangen.
Ist mein Weg zur Freiheit, mein Weg mit Gott, meine Nachfolge, bei Licht besehen nur eine Bewegung meiner Gedankenwelt? Ist mein Glaube und meine Liebe zu Gott da zu Ende, wo aus der Überzeugung eine Tat werden müsste? Ist mein Glaube also nur Religion? Flucht aus der Wirklichkeit des Alltags hinein in die Sicherheit bei Gott. Verbringe ich Stunden im Nachdenken über Gott und nur Minuten im Tun dessen, was ich als Wahrheit erkannt habe? Oder trete ich mutig heraus aus der Selbstsicherheit in den Sturm des Geschehens und tue, was ich tun muss, weil ich weiß, dass Gottes will? Allein in der Tat ist die Freiheit. Was habe ich, was hast du heute noch zu tun? Jakobus 1, Vers 21 bis 25. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, dann gleicht er einem Mann, der sein leibliches Gesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat.
Leiden. Wunderbare Verwandlung. Die starken, tätigen Hände sind dir gebunden. Ohnmächtig. Einsam siehst du das Ende deiner Tat. Doch atmest du auf und legst das Rechte, still und getrost, in stärkere Hand und gibst dich zufrieden. Nur einen Augenblick berührtest du selig die Freiheit. Dann übergabst du sie Gott, damit er sie herrlich vollende.
Möglicherweise führt dich dein Weg zur Freiheit in Leid. Möglicherweise führt dich die Tat schnell zum Ende deiner Möglichkeiten. Möglicherweise fordert deine mutige Nachfolge erbitterten Widerstand heraus. Kann Leid wirklich eine Station auf dem Weg zur Freiheit sein? Und wenn, woher nehme ich den Mut zur Tat, wenn Leid die Folge meiner Tat sein könnte? Wie werde ich die Angst vor dem Leid los? Aber Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Die Abwesenheit von Angst ist Dummheit. Mut ist die Abwesenheit von der Sorge um sich selbst. Erst aus dem Glauben also, dass in Gott allein mein Leben ist und ich mich und meine Selbstbezogenheit aufgeben kann, entsteht der Mut zur Hingabe, auch wenn er Leid bedeutet. 2. Korinther 12, Vers 9 schreibt Paulus: Und Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten. Um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
Tod. Komm nun, höchstes Fest auf dem Weg zur ewigen Freiheit. Tod. Leg nieder beschwerliche Ketten und Mauern unseres vergänglichen Leibes und unserer verblendeten Seele, dass wir endlich erblicken, was hier uns zu sehen missgönnt ist. Freiheit. Dich suchten wir lange in Zucht und in Tat und in Leiden. Sterbend erkennen wir nun im Angesicht Gottes dich selbst.
Ist das krankhafte Todessehnsucht? Ist das der letzte Funken verzweifelter Hoffnung, wenn das Leben keine Hoffnung mehr bietet? Ist die Hoffnung auf das Leben nach dem Tod. Eine Wahnvorstellung, die der menschliche Geist dann entwickelt, wenn ihm das Leben brutal entrissen wird? Oder ist es die letzte Konsequenz des Glaubens, dass Jesus Christus mein Leben ist? Wenn Christus mein Leben ist, dann ist Sterben mein Gewinn, hat jemand gesagt. Aus welcher Perspektive sehe ich mein Leben? Lege ich all meine Hoffnung auf das Hier und das Jetzt und das Heute und auf den Tod schaue ich mit Schaudern? Oder lege ich all meine Hoffnung auf Gott und die ewige Freiheit und das Hier und das Jetzt und das Heute relativiert sich auf das, was es wirklich ist, etwas Vorläufiges? Dietrich Bonhoeffer wurde am 8. April 1945 zur Hinrichtung ins KZ Flossenbürg verbracht. Und bevor das passierte, trug er einem englischen Mithäftling Grüße an seinen Freund Bischof George Bell in England auf. Sag ihm, dass dies für mich das Ende ist, aber auch der Anfang. Mit ihm glaube ich an das Prinzip unserer universellen christlichen Bruderschaft, die alle nationalen Hass überdauern wird. Und dass unser Sieg sicher ist. Sag ihm auch, dass ich niemals seine Worte vergessen habe, die er bei unserem letzten Treffen sagte. Das Ende des Lebens als Anfang des Lebens? Ist das Illusion oder ist das Hoffnung? Markus 8, 35 bis 7. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Bonhoeffer war einer, der alles verlor und die Freiheit fand. Wo suchst du, wo suche ich nach der Freiheit?
Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Guse aus einem Schloss. Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, an menschlicher Nähe, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Wer ich auch bin, du kennst mich.